Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner am Mikro. Und wenn hier heute einer pupst, dann dürft ihr diesen Pups behalten. Es geht nämlich heute in diesem Ab 21 Podcast um Peinlichkeiten. Und was könnte peinlicher sein als ein Furz in aller Öffentlichkeit? Na, ich wüsste da was. So manche Fernsehsendung im deutschen Fernsehen ist peinlicher. Das sagt auch Wolfgang Schmidt, Film- und Fernsehkritiker bei YouTube. Mit ihm sprechen wir über die Grenzverletzungen im Fernsehen. Wann wird aus Peinlichkeit Verletzung und wann ist Peinlichkeit aber auch vielleicht ein bisschen okay? Warum aber empfinden wir überhaupt sowas wie Scham oder auch Fremdscham? Das erklärt uns Frieder Paulus von der Uni Lübeck. Und er beginnt mit seinem jüngsten peinlichen Erlebnis.
Das letzte Mal, als mir was richtig peinlich war, war ein Vortrag, den ich vor vielen Leuten gehalten habe und wo mir dann plötzlich auffiel, dass hinter mir irgendwelche Geräusche sind. Und das haben die Leute vor mir alle nicht mitgekriegt im Publikum. Und ich habe diese Geräusche dann angesprochen, und weil die sich so anhörten wie eine Klospülung. Oder? Und natürlich war das in dem Kontext ein bisschen unangemessen. Das hat mich einfach genervt. Ich habe das dann in den Kontext dann ganz kurz reingeworfen. Aber während ich das sprach, merkte ich schon, oh Mann, das, glaube ich, interessiert gerade keinen. Und ja, war mir leicht peinlich.
War dir leicht peinlich, aber umgekehrt vielleicht den Leuten im Publikum auch, dass sie dachten, was ist denn das für ein Vogel da vorne, über was redet der? Dann haben die vielleicht Fremdscham empfunden. Warum gibt es sowas überhaupt?
Eigentlich, so aus der Perspektive, aus der wir das betrachten, gibt es mehrere Dinge, die da eine Rolle spielen. Das ist natürlich ganz oft so. Der wichtigste Teil ist aber der, dass man erstmal sieht, dass irgendwo eine Normverletzung passiert. Also ein Verstoß gegen gelernte Regeln oder gegen Ideen, wie man sich im öffentlichen Raum verhalten soll. Wenn man so einen Regelverstoß wahrnimmt, dann simuliert man das auch an seinem eigenen Körper. Das heißt, wir sind sehr gut darin, uns in andere Leute hineinzuversetzen, darüber nachzudenken, wie es wäre, jetzt in dieser Position der Person zu sein, der gerade ein Missgeschick passiert. Ein Beispiel auf einer Konferenz, da geht ein Mensch von einer Toilette zurück, ist eine Riesenkonferenz, also 500 Leute im Publikum, und da sind dann Stühle so aufgereiht in Sitzreihen, dazwischen gibt es dann Gänge, wie in einem Konzertsaal, in dem man dann nach vorne geht. Und der Mensch kam vom Klo zurück und hatte hinten an der Hose Toilettenpapier hängen. Das steckte so in der Hose fest und baumelte runter. Und man konnte förmlich sehen, wie, als er an den Reihen entlang ging, die Leute zusammenzuckten und dieses Gefühl der Fremdscham und der Peinlichkeit wahrnahm, obwohl die Person selber gar nichts fühlte. Ja, da ging es total gut, wahrscheinlich besser als vorher. aber sie hat halt eben nicht mitbekommen, dass sie da so eine Normverletzung begeht. Denn wer möchte schon, dass solche privaten Dinge, die eigentlich auf der Toilette passieren, in die Öffentlichkeit getragen werden? Und ging weiter, aber wir als Zuschauer hatten diese Information und konnten sozusagen an eigenen Körper spüren, wie diese Normverletzung sich anfühlt. Und das ist der eine wichtige Teil. Und der andere Teil ist, dass wir auch darüber nachdenken, dass diese Perspektivübernahme wichtig ist, dass wir also in der Lage sein müssen, überhaupt zu verstehen, wie es ist, in den Füßen einer anderen Person zu sein. Und diese Komponenten, einerseits dieses Perspektivübernahme, Empathie, sich einfühlen in andere Personen und andererseits eine Normverletzung wahrzunehmen, das sind eigentlich die zwei Komponenten, die letztendlich Fremdscham möglich machen.
Jetzt ist das eine, was du gesagt hast, dass wir uns reinversetzen können in die anderen Leute, ja etwas, was wir jetzt schwerlich abstellen können, während so eine Normverletzung ja von den handelnden Personen theoretisch ja erstmal umgangen werden könnte oder verhindert werden könnte. Warum mögen wir dieses Gefühl der Fremdscham gleichzeitig so und hassen es gleichzeitig so? Spielt darauf an, dass es ja so wahnsinnig viele Fernsehsendungen zum Beispiel gibt, die mit diesem Gefühl der Fremdscham ja davon profitieren sozusagen.
Das wissen wir nicht wirklich. Also es gibt ja auch andere Emotionen, kann man aber sagen, die nicht unbedingt angenehm sind und die trotzdem immer wieder aufgesucht wird. Es gibt ja genug Leute, die auch zum Beispiel Horrorfilme gucken. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir generell erstmal was fühlen wollen, ja, dass wir überhaupt irgendwas erleben, und egal, ob das jetzt prinzipiell erstmal positiv oder negativ ausgelegt ist, es ist gut, was zu fühlen. Das ist das eine. Das andere ist vielleicht, dass es auch interessant ist, mit eben diesen Normen zu spielen. Wir sind ja als Mensch, einerseits in verschiedenen Kontexten verhalten wir uns vielleicht anders, aber wir wissen auch, dass sich viele andere Leute sehr anders verhalten. Deine Mutter, die wird vielleicht andere Vorstellungen davon haben, was vielleicht angemessen ist oder gut als du. Und so, wenn man mit den Menschen durch die Straße geht und dann irgendwie noch in Beziehung zu ihnen steht, merkt man, okay, da passiert gerade was mit Normen, das passt mir nicht so richtig und gibt natürlich dann auch eine Grundlage, darüber nachzudenken, wo wir uns wie in der Gesellschaft befinden. Mhm. Und dieses Spiel mit den Normen kann durchaus interessant sein. Warum? Das ist der positive Teil.
Wie kommst du jetzt auf meine Mutter? Ich habe auch gerade an sie gedacht.
Du hast das ehrlich, so schon eingeführt. Ich dachte, da kann man direkt anknüpfen.
Ich habe da auch gerade an sie gedacht und dachte, würde ich eigentlich lieber gerne vermeiden, dass wir, wenn wir demnächst gemeinsam durch Lissabon schlendern, dass wir in diese Situation geraten. Ja. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum man, wenn man was erleben will, ein Gefühl, warum man sich dann das Gefühl der Fremdscham raussuchen will.
Genau, es gibt noch andere Teile, die auch eine Rolle spielen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich tatsächlich anhand dieser Missgeschicke oder dieser Peinlichkeiten der anderen Person aufzuwerten. Dann wäre das ein Gefühl der Schadenfreude. Und das ist natürlich ein sehr schmaler Grat, über den man letztendlich wandern muss. Manche Leute empfinden tatsächlich eher Fremdscham. Vielleicht empfinden viele Leute auch Schadenfreude und finden das belustigend, letztendlich selbstwerterhöhend und fühlen sich letztendlich besser, wenn sie jemanden sehen, der überhaupt gar nicht weiß, wie man sich im öffentlichen Kontext verhält. Mhm. Das Beispiel mit deiner Mutter ist natürlich noch ein bisschen spezieller. Da bist du ja direkt in Beziehung zu deiner Mutter, wirst du gesehen. Ja, du kannst nicht dich denken ohne deine Mutter. Vielleicht geht das jetzt, aber sobald deine Mutter präsent ist, dann bist du automatisch mit ihr irgendwie assoziiert und alles, was sie tut, fällt letztendlich auch irgendwie auf dich zurück.
Ich glaube, es wird ein ganz schöner Urlaub, ehrlich gesagt. Mein Bruder ist auch noch dabei.
Ja, beste Voraussetzung. Familienfeste sind ja eigentlich wie gemacht zum Fremdscham.
Wie unterscheiden sich denn Fremdscham und die Scham, die man für Dinge empfindet, die man selber vielleicht einfach peinlich macht oder Peinliches sagt?
So prinzipiell gibt es keine fundamentellen Unterschiede. Wir sind letztendlich in der Lage, sehr viele verschiedene Dinge zu simulieren. Ich kann mir auch vorstellen, Dinge zu machen, die total peinlich sind und ich fühle das schon antizipiert. Also ich bin noch gar nicht in einer Situation, in der etwas schiefläuft, aber ich weiß genau, wie es sich anfühlen würde, wenn ich jetzt im öffentlichen Kontext, zum Beispiel wenn wir ein Interview zusammen haben, die ganze Zeit nur rumstammle oder dich unterbreche und totalen Quatsch erzähle. Dann würde ich schon bei dem Gedanken daran rot werden. Das heißt, auch die Simulation, die wir zum Teil auch durchführen, wenn wir jemand anderen sehen, dem gerade irgendwas Peinliches passiert, auch die ist durchaus vergleichbar mit der Peinlichkeit, die man im eigenen Körper erlebt. Das Ding ist natürlich nur, wir kennen unsere Gedanken, ich kenne aber nicht deine Gedanken. Ja, wenn ich über mich nachdenke und ich weiß jetzt, okay, ich fange jetzt vielleicht an zu stottern oder ich neige dazu zu stottern, dann weiß das nur ich und mir sind die Dinge schon jetzt peinlich, obwohl die vielleicht noch gar nicht passieren. Du könntest davon gar nichts mitbekommen.
Ja, das ist ja dieser Klassiker, wenn man denkt, man ist in Schweiß ausgebrochen, aber vielleicht hat man zwei Perlen auf der Stirn und denkt aber, der ganze Zug starrt einen an, weil man irgendwie, ja, wahnsinnig schwitzt schon und es einem unfassbar peinlich ist.
Und dann fängt man erst richtig an
und zu schwitzen. Und dann kommt das Stressschwitzen tatsächlich und setzt ein und dann wird es wirklich peinlich und nichts wie raus aus der S-Bahn. Was mich noch interessieren würde, diese Forschung, die ihr da betreibt, die hängt ja maßgeblich davon ab, dass Leute sich euch in der Hinsicht öffnen, also sozusagen ihre Peinlichkeiten auch ein Stück weit zugeben oder dokumentieren. Wie macht man sowas?
Ja, man kommt nicht darum, die Leute zu fragen. Also das ist letztendlich der Weg, mit dem wir arbeiten müssen, generell in der Forschung, wenn wir psychologische oder psychiatrische Forschung machen. Der erste Weg, die Emotionen, die eine Person tatsächlich fühlt, zu erfassen, ist sie zu fragen. Da können wir noch so sehr ins Gehirn schauen oder irgendwie messen, wie sehr die Person schwitzt oder wie die Pupille sich weitet. Das eigentliche Gefühl, dem geben wir eigentlich erst durch unsere Sprache einen Namen. Das heißt, wir fragen die Leute, wie stark ihnen eine Situation peinlich ist, wenn sie sich zum Beispiel vor einer Gruppe aufbauen müssen und dann eine öffentliche Rede halten. Ja, das ist auch eine wichtige Sache, dass wir Peinlichkeiten vor allen Dingen dadurch fühlen, dass wir denken, dass andere Leute über uns nachdenken. Das ist eigentlich der entscheidende Teil, dass Dinge öffentlich werden von mir, die ich eigentlich lieber verbergen möchte.
Mach unseren vor allem jungen Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen Hoffnung und sag ihnen doch, dass mit zunehmendem Alter Peinlichkeiten aus dem Leben verschwinden. Oder ist es gar nicht so?
Das würde ich sehr bezweifeln. Also ich hoffe, dass es nicht so ist, denn Peinlichkeit an sich ist ja nichts Schlimmes. Ja, mit der Peinlichkeit signalisieren wir ja auch indem wir rot werden, dass uns es wichtig ist, dass die anderen Leute, die um uns herum sind, gut über uns denken. Das ist ja auch eine gute Sache. Ja, ich will das gar nicht jetzt irgendwie in Ecke rücken, dass wir Peinlichkeiten vermeiden sollen. Im Gegenteil, wir sollten vielleicht darüber nachdenken, dass die Peinlichkeit, die wir spüren, vielleicht ein gutes Signal ist, darüber nachzudenken, wie wir mit den anderen Menschen interagieren und wie die uns letztendlich wahrnehmen. Und wenn ich rot werde und wenn ich den Blick senke, dann ist das ja ein Zeichen, mit dem ich signalisiere, ja, ich habe gesehen, mir ist gerade was Unangenehmes passiert, ich weiß, ihr habt das gesehen und ihr findet das vielleicht blöd, aber ja, es tut mir leid, es war keine Absicht.
Also ist Peinlichkeit sozusagen ein Gradmesser für Empathie und Emotionalität?
Ja, so in die Richtung. Man kann Peinlichkeit verstehen wie so ein emotionales, moralisches Barometer. Ja, dass wenn ich Peinlichkeit oder auch eine Emotion, die relativ verwandt ist wie Scham, fühle, dann merke ich, okay, ich verstoße gerade gegen Regeln und Normen und Ideale, die ich möchte, die von mir gezeigt werden. Ja, das ist etwas, was ich mit meiner Umgebung teile. Ich weiß, die wollen zum Beispiel gerade, dass ich mich beim Essen angenehm verhalte und plötzlich fällt mir irgendwie mein Apfelsaft quer über den Teller. Wenn ich dann rot werde, dann signalisiere ich damit, okay, ich weiß, ich habe gerade gegen Regeln und Normen verstoßen. Und das ist per se eigentlich nichts Blödes. Also das ist ja auch ein gutes Signal für die Umgebung. Das findet man dann auch in Studien. Leute, die zum Beispiel rot werden und Peinlichkeitsausdrücke zeigen, wie ihren Blick senken, die werden später von ihrem Gegenüber dann tatsächlich wieder eher in die Gesellschaft aufgenommen und die Peinlichkeit wird eher verziehen.
Frieder Paulus von der Uni Lübeck, da erforscht er Fremdscham. Also merken wir uns, Scham und Peinlichkeit ist überhaupt nicht so schlimm.
Deutschlandfunk Nova.
Ein, zweimal im Jahr habe ich so einen richtig schön peinlichen Fernsehabend. Da zappe ich mich aus Versehen bei Verstehen Sie Spaß rein. Und ich will eigentlich um- oder ausschalten, aber wegen Guido Kanz, dieser Peinlichkeit in Person des deutschen Fernsehens, dem Moderator von Det Janse, bleibe ich dann dran. Und gegen 23 Uhr sitze ich immer noch vor der Glotze mit meiner Liebsten und dann hängen wir so halb sediert in den Seilen und gucken uns an, wie Andreas Gabayé verarscht wird. So schlecht diese Sendung auch ist, so attraktiv ist sie auch, für uns zumindest. Es ist so ein bisschen wie bei Unfällen, wo man nicht hinschauen will, aber am Ende tut man es dann eben doch. Das wissen Fernsehmacher natürlich und produzieren deswegen reihenweise Sendungen, wo es nur darum geht, uns in Fremdscham zu versetzen. Zum Beispiel Bauer sucht Frau oder ganz früher auch mal Tutti Frutti. Und bei sowas, sagt Wolfgang M. Schmidt, bei sowas hört's auf. Wolfgang ist Film- und Fernsehkritiker auf YouTube und er erzählt uns, was der letzte peinliche TV-Moment war, den er gehabt hat.
Wieder mal eine dieser diversen Fernsehgartenshows, die ich aber gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Und das sind immer die peinlichen Momente, wenn Altstars dort auftreten und mit ihrem Playback von vor 50 Jahren singen. Und das ist ja typisch in dieser Art des Unterhaltungsfernsehens. Aber im Fernsehgarten ist es besonders sichtbar, wahrscheinlich, weil es auch alles bei Tageslicht stattfindet. Und so habe ich aber auch eine große Freude daran, das jeden Sonntag immer wieder zu sehen.
Oh Gott, du bist ja ein Masochist.
Ein bisschen muss man das auch sein, wenn man sich mit Filmen beschäftigt, vor allem mit Filmen der Gegenwart. Und da ist auch viel Peinlichkeit zu erleben. Und es ist da ja vor allem dann die unfreiwillige Peinlichkeit, die einen stört. Also man ist in irgendeiner deutschen Komödie, die witzig sein will und genau das Gegenteil ist.
Und der Fernsehgarten ist ja jetzt aber gar nicht so angelegt wie zum Beispiel Verstehen Sie Spaß oder Versteckte Kamera früher, dass Leute tatsächlich verarscht werden sollen und man so ein bisschen peinlich berührt ist, aber eigentlich mit ihnen mitfühlt, sondern der Fernsehgarten meint das ja eigentlich ernst, was er da tut.
Genau, und das ist auch etwas, was eben sehr häufig Peinlichkeit produziert. Also dort, wo Ernst eigentlich erforderlich ist, unterläuft dann etwas, das für einen peinlichen Moment sorgt. Also Peinlichkeit ist oft ja gar nicht herstellbar. Bei Verstehen Sie Spaß versucht man das. Also man kalkuliert darauf, dass zum Beispiel Andreas Gabayé veräppelt wird und sich dann entsprechend peinlich vielleicht verhält. Oder man freut sich einfach darüber, dass er in eine peinliche Situation gerät und man schaut das und schaut sich natürlich auch an, überlegt sich, wie würde ich entscheiden, wie würde ich mich verhalten, würde ich auch rot werden, würde ich ausflippen oder was auch immer. Und deswegen ist Peinlichkeit auch immer sozusagen etwas, was uns über uns selbst reflektieren lässt, wie würden wir uns dieser Situation stellen, wie würden wir uns da verhalten.
Nur, dass wir bequem auf dem Sofa sitzen.
Genau. Und das ist natürlich der Erfolg des gesamten Peinlichkeitsfernsehens, dass wir genügend Distanz dazu haben, dass wir uns wohlfühlen. Und wir können uns zugleich auch beim Zuschauen sagen, wir sind die Normalen und Gott sei Dank betrifft es uns nicht. Gott sei Dank steht meine Hose nicht offen. Gott sei Dank weiß ich mich zu benehmen.
Warum glaubst du, gibt es so viele Sendungen, wo es um peinliche Momente geht? Also jetzt mal weg vom Fernsehgarten, sondern eher dahin, wo die Peinlichkeit tatsächlich so ein bisschen herausgefordert wird.
Das hängt sicherlich an einem Kulturwandel Denn wir haben eigentlich heute keine Kultur der Scham mehr. Schande, Schuld und so, das sind eigentlich sehr ferne Begriffe. Contenance ist ein Wort, also das kaum noch einer kennt, ja, eine Haltung annehmen und Contenance wahren. Das ist alles sehr verloren gegangen. Stattdessen lieben wir Peinlichkeit auch, weil wir es mit einem Authentizitätswahn heute zu tun haben. Also es gibt diesen ständig artikulierten Wunsch, dass jemand menschlich wirken soll. Wir haben eine Lust am Intimen und das führt am Ende auch zu einer Verehrung von Peinlichkeiten. Dem liegt dann auch dieser naive Glaube zugrunde, dass man in peinlichen Situationen sehen kann, wie ein Mensch wirklich ist. Also da sehen wir den echten Menschen. Das können wir zum Beispiel bei einem Format wie dem Dschungelcamp auch erleben, dass es da immer wieder so war, dass der Kandidat, der besonders peinlich war, sehr beliebt war. Nicht obwohl, sondern weil er so peinlich war.
Hm. Solche Formate funktionieren aber ja nicht nur im Fernsehen, sondern die funktionieren ja vor allem auch durch die große Echokammer, dies, also durch Online-Medien. Also ich meine, Spiegel Online hat zum Beispiel eine eigene Kolumne zum Dschungelcamp. Die Bild-Zeitung macht das rauf und runter. Das würde ja ohne diese mediale Aufbereitung gar nicht funktionieren, weil das alleine im Fernsehen zu gucken, reicht ja vielleicht gar nicht, oder?
Nee, Peinlichkeit braucht immer ein Publikum. Und je größer das Publikum ist, desto peinlicher ist die ganze Sache auch. Es gibt natürlich auch kluge Fernsehformate. Also es gab zum Beispiel jahrelang bei ProSieben ja die Comedy Street mit Simon Gosejohann. Mhm. Und da war es ja so, dass sich Gosejohann selbst in peinliche Situationen begeben hat. Aber witzig war jetzt nicht diese Peinlichkeit, sondern wie die Passanten auf ihn reagieren. Und wir Fernsehzuschauer waren Zuschauer zweiter Ordnung. Also wir reagierten auf die Reaktionen der Passanten. Hm. Und das ist dann sozusagen eine Peinlichkeit, die wir auf der Metaebene genießen können.
Hm. Wo du gerade Passanten sagst, ich erinnere mich an so Umfragen, die gerade Stefan Raab bei TV Total oft gemacht hat, wo der dann Menschen in der Fußgängerzone vorgeführt hat. Wenn ich richtig sehe, ist das ein bisschen zurückgegangen, oder?
Ja, ich glaube, auch weil einfach eine enorme Kompetenz jetzt bei Zuschauern da ist, dass sie wissen, wenn da jemand mit der Kamera anläuft, dass dann dies oder das passieren wird. Das heißt, jeder weiß im Prinzip schon ein bisschen, wie er sich vor der Kamera zu verhalten hat, was er zu sagen hat. Und deswegen unterlaufen diese peinlichen Momente auch gar nicht mehr so häufig. Mhm. Also jeder ist ein bisschen Medienprofi geworden, kann man sagen, im digitalen Zeitalter. Und dadurch haben es dann solche Formate eher schwer.
Mhm. Lass uns mal aufs Dschungelcamp gucken. Du hattest es schon eingeführt. Ich finde es hochproblematisch, muss aber gleichzeitig gestehen, dass ich es eigentlich gar nicht wirklich geguckt habe in all den Jahren. Warum ist das aus deiner Sicht problematisch? Welche Grenze wird da überschritten?
Ich finde es erstmal nicht problematisch, weil es dort Medienexperten, medienerfahrene Leute gehen zusammen in ein Camp und wissen genau, auf was sie sich dort einlassen. Mhm. Das heißt, das ist erst einmal vollkommen ehrlich. Das ist etwas anderes wie bei Bauer sucht Frau oder so, wo wirklich Menschen vorgeführt werden, die nicht wissen, wie man vor einer Kamera richtig zu agieren hat. Beim Dschungelcamp wird es dann problematisch, wenn man es dort mit Schicksalen zu tun hat, die doch nicht mehr so ganz Herr der Lage sind. Also das war in der aktuellen Staffel so, zum Beispiel mit Sibylle Rauch, Eis am Stielstar und später Power Darstellerin, die offenbar nicht mehr so ganz Herr der Lage ist und die nicht mehr weiß eigentlich, wie sie vor der Kamera wirkt, was sie besser nicht sagt. Und das sind dann die unschönen Momente.
Aber was du verwerflich findest doch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Bauer sucht Frau und dergleichen, ne? Weil da eben keine Medienprofis dabei sind, sondern Menschen aus dem ganz normalen Alltag.
Genau, und die werden einfach vorgeführt. Und da geht es dann einfach darum zu zeigen, dass sie ja nicht richtig sich artikulieren können, dass sie sich falsch verhalten, dass sie nicht so aussehen, wie man vor einer Kamera auszusehen hat. Das ist eigentlich nur noch ein hämischer Blick auf das Ganze. Mhm. Viel interessanter ist eigentlich wirklich, wo wir es mit Leuten zu tun haben, die eigentlich Profis sind und denen dann etwas Peinliches unterläuft. Und das ist aber auch die Frage, wenn der Kulturwandel eben so stark ist, dass uns eigentlich ganz viel nicht mehr peinlich ist, wo überhaupt dann noch Peinlichkeit entstehen kann. Das merkt man auch einfach daran, dass die Grenzüberschreitungen immer stärker da sein müssen, immer lauter sein müssen, damit es überhaupt noch einen Peinlichkeitsmoment gibt. Denn früher, also im 19. Jahrhundert, da hat man sich noch duelliert, wenn ein falsches Wort gefallen ist. Davon sind wir Gott sei Dank weit entfernt heute. Und deswegen haben wir eben da einen ganz anderen Blick drauf.
An mir fällt gerade ein sehr peinlicher, für eine Person peinlicher Moment im Fernsehen ein. Vor kurzem hat Klaas Heufer-Umlauf Toni Kroos zu Gast gehabt, den Fußballer in seiner Sendung, und hat, wahrscheinlich war es abgesprochen, aber er hat ihn am Flughafen abgeholt mit einem Cabrio, und dieses Cabrio hatte er präpariert mit riesigen Schildern, wo drauf stand, ich hole meinen Freund Toni ab, und da waren lauter so pinke Pfeile, die auf den Beifahrersitz, wo Toni Kroos dann saß, hingewiesen haben. Dann sind die durch Berlin durchgefahren und haben also mehrere so kleine Stops eingelegt, wo Klaas sich damit gebrüstet hat, dass Toni sein Freund ist. Und das Ende der Tour war, dass sie in den Adidas-Laden gegangen sind und Toni Kroos-Trikots geklaut haben, weil da stand ja Kroos drauf. Das war für eine einzige Person wahnsinnig peinlich, nämlich Toni Kroos. Der ist tatsächlich im Sitz versunken. Gibt es irgendeine Form der peinlichen Fernsehserien oder auch Filme, die du gut findest, wo du sagst, da brauchen wir unbedingt mehr davon, weil die uns auf eine gute Art und Weise erheitern?
Na, zum Beispiel die Serie Jerks mit Christian Ulmen und Fadi Yardim, weil das eine Serie ist, die etwas sehr Interessantes macht. Sie spielt nämlich einmal mit der privaten und öffentlichen Person der Menschen, die da mitspielen. Also wir sehen dort nicht Figuren mit anderen Namen, sondern wir sehen dort Figuren auftreten, die Christian Ulmen und Fadi Yardim heißen. Und zugleich sind aber diese Figuren fiktional angereichert. Also in den Beziehungen, in denen sie eigentlich sind, sehen wir sie dann nicht, aber es ist zumindest sehr nah dran. Und wir erleben dann, wie diese Figuren dann immer sozusagen ausloten oder in etwas hineingeraten, was unglaublich peinlich ist. Und das sind wirklich immer so die krassesten Momente. Also es geschieht immer so das schlimmst Anzunehmende. In das geraten sie hinein. Und das ist eigentlich etwas sehr Intelligentes, weil hier natürlich auch gezeigt wird, dass es durchaus noch Peinlichkeiten gibt und dass selbst auch in unserer so offenen Gesellschaft es ganz viele Grenzen gibt, die man überschreiten kann. Die liegen nur heute woanders. Und deswegen ist auch so klug, dass diese Serie im urbanen Patchwork-Lifestyle verortet ist. Und sie zeigt, wie auch da natürlich ganz viele Regeln und Konventionen vorherrschend sind. Und was passiert eigentlich, wenn man die überschreitet? Und gerade wenn man das sozusagen nicht ganz löst und abschiebt in die Fiktion, sondern wenn das so etwas Semifiktionales ist, dann ist das auch irritierend, weil wir, wenn zum Beispiel über Colleen Fernandes gesprochen wird in dieser Serie, sehr abwertend mitunter, dann ist die Frage, ja, redet etwa Christian Ulmen tatsächlich so über seine Frau oder ist das jetzt die Figur? Und das ist wunderbar, und zugleich ist diese Serie auch improvisiert. Es gibt sehr viele Dialoge, die improvisiert sind, und das zeigt aber auch wieder, dass Peinlichkeit eben einem unterläuft und nicht herstellbar ist. Und da gibt es wirklich noch überraschende Momente, die gar nicht so kalkuliert erscheinen, wie sie vielleicht dann doch sind. Man weiß es ja nicht.
Wolfgang M. Schmidt, Film- und Fernsehanalyst aus diesem Internet, hat uns erklärt, wieso es so viel Peinliches im deutschen Fernsehen gibt und wieso so wenig davon auch so wirklich gut ist. Übrigens auch im deutschen Radio gibt es ab und an mal was Peinliches. Deutschlandfunk Nova-Kollege Ralf Günther erzählt eine seiner Peinlichkeits-Stories in unserer Insta-Story.
Folgende sehr peinliche Radiosituation bei mir. Ich hatte Sendung und habe jede Stunde den Kollegen in der Nachrichtenredaktion anmoderiert, habe durch die Scheibe geguckt, habe den Kollegen anmoderiert. Und dann habe ich mich aber irgendwie verquatscht mit einem anderen Kollegen im Studio, und plötzlich hieß es die Nachrichten. Und ich habe dann mein Mikrofon aufgemacht und habe durch die Scheibe geguckt und habe gesehen, da steht nicht mehr der Kollege, der letzte Stunde da war, sondern eine neue Kollegin, und ich wusste ihren Namen nicht. Und dann musste ich sagen, um 15 Uhr mit dir.
Na, hat jemand gepfurzt? Nee, ne? Die Peinlichkeit haben wir also zumindest vermieden in diesem Podcast. Schön. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war der Ab21-Podcast übers Peinlichsein. Kritik, Lob, Wünsche gerne per Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Mein Name ist Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bielefeld. Ein fliegendes Tiefkühlschnitzel hat in Bielefeld polizeiliche Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ausgelöst. Das von Unbekannten auf seine Flugbahn gebrachte Schnitzel prallte gegen die Heckscheibe eines vor einer Ampel wartenden Autos und beschädigte auch ein daneben stehendes Fahrzeug, wie die Polizei heute mitteilte. Der Schaden wird auf immerhin rund 1.750 Euro geschätzt. Nach dem Einschlag des tieffliegenden Schnitzels in die Heckscheibe ihres Wagens hatte eine Autofahrerin das gefrorene Stück Fleisch auf dem Gehweg entdeckt. Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, wer das Schnitzel geworfen haben könnte.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.